Liebe Zuhörer unseres Radios, ich lese zurzeit auch privat einige Schriften von Papst Franziskus. In dieser Mittagszeit dürfen wir durch Erlaubnis des Hertha Verlages Mein Leben, mein Weg, Elche Suita vorstellen. Und ich mache mir einfach auch sehr viel Gedanken über diesen Mann. Und ich glaube, dass er wirklich ein Geschenk der Vorsehung Gottes ist. Johannes Paul II. Kannte den Kommunismus von innen her. Er hat sofort, nachdem er Papst geworden ist, die Ostpolitik geändert. Durch seine Reisen, das geben selbst kritische Beobachter zu, hat er dann wesentlich auch dazu beigetragen, dass dieses unmenschliche System im Osten zerbrochen ist. Es ist jetzt auch kein Zufall, dass der jetzige Papst, das wird auch in seinen Interviews immer wieder deutlich, keine Gelegenheit auslässt, Menschen in den Favelas, in den Elendsquartieren zu besuchen. Das hat er getan in Argentinien. Er beschreibt das in seiner Heimat auch gar heute noch, obwohl das Land sehr reich ist, aber das ist seine eigene Geschichte, Hungern. Und wo immer es ihm möglich war, ist er zu diesen Menschen gegangen. Er wird diese Linie in sein Pontifikat einbringen. Und wissen Sie, wenn ich dann in der Zeitung lese, der Ex-Hamster von Justin Bieber ist gestorben, und da steht auf der ersten Seite der Ex-Hamster, weil er den nämlich nicht auf seine Tourneen mitnehmen kann, hat er den Hamster ausgelagert, jemand gegeben, das Tier ist verendet, und da steht dann auf der ersten Seite, während auf dieser Erde über 1 Milliarde Menschen hungern und verhungern, dann frage ich mich schon, was in unserer Medienwelt eigentlich los ist. Natürlich haben die Päpste das thematisiert, allen voran Paul VI., Johannes Paul II. Auch, Populorum Progressus, sie haben den Hunger, die Not auf dieser Welt angesprochen. Aber wenn wir ehrlich sind, was nimmt das denn in unserem Denken ein? Oder was treibt uns hier um, dass das einfach mal aufhört? Weil es wäre ja möglich, wenn wir die Ressourcen anständig verteilen würden, wenn wir uns überlegen würden, wie man dem abhelfen könnte, wenn die Staatengemeinschaft hier mehr tätig wäre. Und da braucht's diesen Papst, und Sie werden sehen, dass der die Stimme hierfür erhebt. Sie werden erleben, dass er hierfür kämpft. Und deshalb bin ich froh um ihn. Interessante Details auch zu seiner Wahl sind auch im Vorwort, in der Einleitung dieses Buches Mein Leben, mein Weg enthalten. Ich möchte es Ihnen zur Kenntnis bringen. Als Josef Ratzinger zum Nachfolger Johannes Paul II. Gewählt wurde und die akkreditierten Journalisten sich bemühten, das Konklave zu rekonstruieren, wussten sie, dass diese Aufgabe mehr als schwierig, ja eigentlich unmöglich sein würde. Die Kardinäle hatten 3 Eide geschworen, das, was in der Sixtinischen Kapelle vor sich ging, geheim zu halten, unter Strafe der Exkommunikation. Das schien eine unüberwindliche Mauer zu sein. Dennoch schrieb einer der am besten informierten journalistischen Vatikanexperten Andrea Tornielli von der italienischen Tageszeitung Il Giornale in einem Artikel am Tag nach der feierlichen Verkündigung der Wahl des neuen Papstes. Gleichzeitig hat das auch die Tageszeitung Clarín vermeldet. Der argentinische Jesuit Jorge Mario Bergoglio habe ein herausragendes Ergebnis erzielt. Tornielli, der Journalist, der am Anfang am meisten ins Detail ging, versicherte, Bergoglio habe im 2. der insgesamt 3 Wahlgänge etwa 40 Stimmen auf sich vereinen können. Eine noch nie dagewesene Zahl für einen lateinamerikanischen Purpurträger. Er hatte sich damit unmittelbar hinter Ratzinger platziert, der die meisten Stimmen erhielt und der dann Benedikt XVI. Wurde. Im Lauf der Zeit bestätigten andere kundige Beobachter diese Version, darunter auch Vittorio Messori. Er ist der in den letzten Jahrzehnten am meisten übersetzte katholische Journalist und Autor, der Verfasser des berühmten Buches »Die Schwelle der Hoffnung überschreiten«. Das ist ein ausführliches Gespräch mit Papst Johannes Paul II. Er hat auch das Werk »Zur Lage des Glaubens« geführt, ein Gespräch mit dem damaligen Kardinal Ratzinger. Messori gab zu Protokoll. Natürlich ist ein Konklave etwas äußerst Geheimnis, dennoch weiß man immer einiges. Alle stimmten darüber dann ein, dass die Kardinäle Ratzinger und Bergoglio bei den ersten Wahlgängen des Konklaves praktisch gleich auflagen. Nachdem er klargestellt hatte, er sei kein journalistischer Vatikan-Insider, sondern Experte für christliche Themen und verfüge deshalb über keine eigenen Informationen, zitierte Messori weiter, Zitat, die übereinstimmenden Kommentare, denen zu entnehmen war, dass Bergoglio seine Mitbrüder gebeten hatte, die Stimmen für ihn auf Ratzinger zu übertragen. Was für eine Demut, wenn jemand die Chance hätte, Papst zu werden und er sagt, nee, bitte wählt nicht mich, gebt sie Ratzinger. Er war für ihn der sicherste, fast obligatorische Kandidat. Man war der Meinung, er sei der theologische Kopf Johannes Paul II. Gewesen, was ja stimmt. Johannes Paul II. Hat immer wieder gesagt, da müssen wir Ratzinger noch zuvor fragen. Und der stand am ehesten für Kontinuität. Bergoglio hätte, wieder eine Insider-Information, woher Simrauch kommt, mit großer Verstörung die wachsende Stimmenzahl für ihn registriert. Ja, kann man sich ja vorstellen, wie es denen zumute ist, wenn sie wissen, dass sie diesen Job in Anführungszeichen auf sich nehmen müssen. Sandro Magister, der Vatikanist Sandro Magister, schreibt über Bergoglio: schüchtern, scheu, wortkarg, er rührt keinen Finger, um den Wahlkampf für sich zu entscheiden. Und das ist einer seiner großen Vorzüge. Seine Einfachheit und Bescheidenheit zusammen mit seiner intensiven spirituellen Dimension sind Befunde, die ihn immer mehr zum Papabile gemacht haben. Wie ist das Phänomen Bergoglio zu verstehen? Er war ja bis 55 ein ganz normaler Priester, erst dann ist er zum Weihbischof gewählt worden, also 55 Jahre alt war. Nun, man muss an den Beginn des Jahrhunderts zurückgehen. Bergoglio war als Kardinal bei anderen kirchlichen Würdenträgern aus den fünf Kontinenten so gut wie nicht bekannt. Aber dann ist eine ganz spezielle Konstellation eingetreten, die ihn plötzlich in den Blickpunkt aller gerückt hat. Das war der 11. September 2011. Der Erzbischof von New York, Kardinal Egan, war zu diesem Zeitpunkt im Vatikan. Es ist klar, wenn da die ganze Nation Kopf steht, da kann der nicht im Vatikan verweilen. Er hat die Synode der Bischöfe aus der ganzen Welt geleitet, das hingeschmissen, sofort nach New York zurückgereist. Und wer hat dann seinen Platz eingenommen? Bergoglio. Sein Posten als Generalrelator der Versammlung, eine Schlüsselstellung, wurde von ihm eingenommen. Und er hat durch sein Engagement einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Alle Beobachter sind sich einig, hier ist der Ausgangspunkt für sein internationales Renommee zu sehen. Fürs Erste erhielt er bei der Wahl der Vertreter des amerikanischen Kontinents im Nachsynodalen Rat die meisten Stimmen von den 252 Synodenvätern aus 118 Ländern. Dann kam das Nächste, was das Ansehen Bergoglios bestätigt hat. Es war die fünfte Generalversammlung der Bischöfe Lateinamerikas und der Karibik. Sie wurde 2007 in Aparecida abgehalten, das ist in Brasilien gelegen. Er wurde mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden der strategisch wichtigen Redaktionskommission für das Schlussdokument gewählt. Wie groß die damit verbundene Verantwortung war, wird deutlich, wenn man in Rechnung stellt, dass bei vergleichbaren Versammlungen wie denen in Medellin, 68 in Kolumbien, und Puebla, 79 in Mexiko, Erklärungen von enormer Tragweite für den Katholizismus der ganzen Region erarbeitet worden sind. Es war nicht das Einzige, wodurch Bergoglio bei dieser Versammlung Ansehen gewann. An dem Tag, an dem er als Hauptzelebrant fungierte, wurde seine Predigt als einzige mit Standing Ovations bedacht. Einhelligem Applaus, kein anderer Zelebrant hat das bekommen. Unmittelbare Beobachter geben zu Protokoll, viele Teilnehmer hätten die Erholungspausen dafür genutzt, um mit dem argentinischen Kardinal sich zu unterhalten. Das ging sogar so weit, dass sie sich mit ihm fotografieren ließen, als ob er ein berühmter Schauspieler oder hervorragender Sportler gewesen wäre. Also Sie merken, das ist kein Zufall natürlich, dass der Mann so viele Leute auf sich vereinigt. Die haben gesehen, der hat eine enorme Ausstrahlung. Der ist fähig, aus dem Stand heraus da eine Generalsynode von 252 Bischöfen zu moderieren. Das ist schon der richtige Mann an der richtigen Stelle. Der Heilige Geist macht doch keine Fehler. Es segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.